Ich wollte nicht immer Gründer werden, aber es hat sich bei mir so ergeben. Ich bin im wunderschönen Hunsrück aufgewachsen, habe dann aber erstmal studiert, bin dann bei einer Bank eingestiegen und habe danach mein erstes Startup gegründet und muss sagen, das war der beste Schritt, den ich je gemacht habe. Weil am Ende für mich das Thema Gründen damit zusammenliegt, dass man echte Probleme für echte Menschen löst und wirklich Produkte und Services bauen kann. Und deswegen so diese Möglichkeit zu haben, das Problem zu lösen, ist für mich immer sehr, sehr befriedigend. Was brauchen die Kunden und die Kundinnen und welches Problem löst du eigentlich? Weil am Anfang hat man immer zu wenig Kapazität, zu viele Ideen, zu viele Thematiken, die man angehen muss. Das heißt, was ist eigentlich wirklich, wirklich wichtig im Geschäftsmodell?
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Und hier ist euer Host und Chefredakteur von fürgründer.de, René Klein.
Schön, dass ihr wieder in den Podcast von fürgründer.de reinhört. Viele von euch werden sicherlich Konto kennen. Einer der größten Geschäftskontenanbieter in Europa. Den Markteintritt in Deutschland hat Konto 2022 mit der Übernahme des deutschen Startups Penta gemacht. Und damit schließt sich der Kreis zu meinem Gast, Lukas Zörner. Lukas hat quasi als Fintech-Pionier Penta mit aufgebaut, zum Exit geführt, war dann noch einige Zeit bei Konto und hat nun ein neues Startup gegründet, für das er bereits über 6 Millionen Euro eingesammelt hat. Also ein perfekter Zeitpunkt, zurück auf die Erfahrung von Lukas zu blicken und von seinen Tipps für die Startphase eines Unternehmens zu profitieren und einen Ausblick zu wagen, was als nächstes ansteht. Hi Lukas.
Hallo René, grüß dich.
Lukas, wolltest du eigentlich schon immer Gründer werden, beziehungsweise wie bist du zum Gründen gekommen?
Ich wollte nicht immer Gründer werden, aber es hat sich bei mir so ergeben. Ich bin im wunderschönen Hunsrück aufgewachsen in Rheinland-Pfalz und habe dort immer schon gesehen, wie wichtig die kleinen und mittelständischen Unternehmen sind. Nicht nur für die große Volkswirtschaft Deutschland, sondern insbesondere auch für die lokalen, für den lokalen Markt, für die lokale Umgebung, für die Region. Und ich glaube, da hat so mein Interesse für Gründen angefangen und sich damit zu beschäftigen. Hab dann aber ganz klassisch erstmal studiert, bin dann bei einer Bank eingestiegen und habe danach mein erstes Startup gegründet und muss sagen, das war der beste Schritt, den ich je gemacht habe.
Warum?
Weil am Ende für mich das Thema Gründen damit zusammenliegt, dass man echte Probleme für echte Menschen löst und wirklich Produkte und Services bauen kann, die einen Unterschied machen. Und das ist was ich, glaube ich, in vielen, vielen Jobs so nicht direkt hätte. Und deswegen so diese Möglichkeit zu haben, Kundenfeedback zu nehmen, ein Produkt oder ein Service zu bauen, eine Dienstleistung, um das Problem zu lösen, ist für mich immer sehr, sehr befriedigend.
Mhm. Bei Penta bist du dann einige Zeit nach der Gründung eingestiegen, also nach der Gründung von Penta. Was waren damals die größten Herausforderungen, die anstanden?
Die größten Herausforderungen, die, glaube ich, damals anstanden, ist sozusagen, wie schafft man es, ein Produkt weiter aufzubauen? Ich war damals als CPO, also als Chief Product Officer, dafür zuständig, das Produkt weiterzuentwickeln. Und ich glaube, man hat dann sehr, sehr viele Ideen und deswegen war immer die Frage, worauf priorisiert man? Also was sind die wichtigen Probleme, die man löst jetzt in der Mittelfrist und in der Langfrist? Und ich glaube, diese Denke war das, was uns sehr, sehr viel beschäftigt hat. Weil Ideen hatten wir viele, Feedback hatten wir auch viel, aber am Ende hat man ganze Kapazitäten. Mhm. Das heißt, worauf legt man Wert und worauf priorisiert man, ist eine der wichtigsten Fragen.
Ja. Und ja, eng damit verknüpft und auch mit deiner Rolle ist ja dann eben das Thema, was ist dann eigentlich ein starkes Produkt und was ist es vielleicht auch nicht? Also insofern, lass uns da nochmal ein bisschen drauf eingehen. Wie bist du an dieses Thema dann ganz konkret rangegangen und was zeichnet wirklich aus deiner Sicht ein starkes Produkt aus?
Ich glaube, für mich ist ein starkes Produkt, das fundamental die Probleme für Kundinnen und Kunden löst. Das ist so das Thema Nummer eins. Jetzt kann man sagen, okay, das ist sehr generisch, was heißt das eigentlich? Und ich glaube, man muss immer so abschichten in, ich habe es immer gesagt, Hygiene-Thematiken. Bei uns damals Online-Banking haben wir gebaut für KMU. Das heißt, sowas wie eine SEPA-Zahlung oder eine Kartenzahlung, das sind Hygienesachen. Die müssen einfach funktionieren und die müssen jederzeit auch funktionieren können. Aber nur weil du SEPA-Überweisungen zulässt oder weil du Kartenzahlungen zulässt, bedeutet das noch nicht, dass du wirklich ein großes Produkt gebaut hast. Und was wir damals ja entwickelt hatten, war die Strecke für Unternehmen in Gründung. Weil das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber vor 7, 8 Jahren war es eben noch so, dass Unternehmen in Gründung sich kein Bankkonto online eröffnen konnten und bei traditionellen Banken wirklich Wochen, wenn nicht Monate gebraucht haben, um ihre Konten zu öffnen. Wir hatten damals eine digitale Antragsstrecke gebaut, die das voll digital innerhalb von 48 Stunden darstellen konnte, sowohl intern als auch extern. Und da hat man wirklich gemerkt, hier lösen wir ein akutes Problem für die Gründerinnen und Gründer in diesem Land. Und das war ehrlich gesagt auch der Moment, wo wir gesehen haben, dass die Wachstumskurve richtig angezogen hat, weil man wirklich etwas verbessert hat, was so vorher nicht existiert hat, aber schon eigentlich längst hätte existieren sollen.
Mhm. Du hast es ja auch in der Priorisierung schon angesprochen, ne? Was macht man jetzt? Was kommt dann mittelfristig und was kommt langfristig? Wie bekommt man diesen Spagat hin? Auch zwischen dem, oh Gott, wir haben hier ganz viele Ideen und wir wollen jetzt alles machen.
Ich glaube, das kriegt keiner richtig hin. sondern das ist ein konstantes Auf und Ab, weil sich eben auch Thematiken ändern. Gerade in einem starken Wachstumsumfeld sind die Probleme, die man heute vielleicht löst, vielleicht nicht die wichtigsten Probleme, die morgen auf einen zukommen. Das heißt, man muss hier de facto immer in Kontakt mit den Kundinnen und Kunden bleiben. Das war auch ehrlich gesagt der Teil des Jobs, der mir am meisten Spaß gemacht hat, weil es hier vielleicht nicht immer quantitatives Feedback gibt, aber es gibt ja das qualitative Feedback, um zu wissen, bist du auf dem richtigen Weg? Mhm. Und dann gibt's, wenn die Organisation wächst und du mehr Kundinnen und Kunden hast, führt es irgendwann dazu, dass du meiner Meinung nach bestimmte Kapazitäten auf, sagen wir mal, Innovationsthemen, langfristige Themen allokieren musst, dass du ein bisschen was auf mittelfristige Themen allokieren musst und auf die kurzfristigen Sachen. Weil du kannst, gerade in der Banking-Welt damals, konntest du nicht alles von heute auf morgen bauen. Und einige Themen dauern auch länger. Aber gleichzeitig musst du das immer balancieren können zwischen, es muss eine Mischung sein aus kurzfristigen und langfristigen Themen, damit die Kunden mitgenommen werden, aber du gleichzeitig auch die neuen coolen Lösungen für die Zukunft bauen kannst.
Mhm. Jetzt kann ich mir aber auch vorstellen, gerade wenn du sagst, ihr habt dann mehr und mehr Kunden bekommen, da wäre vielleicht nochmal kurz ein Thema, dass du das, also bei wie viel Nutzer sprechen wir eigentlich? Es wäre vielleicht mal ganz spannend, das einzuordnen. Und das dann aber verbunden mit der Frage, das ist wie bei den Ärzten, fragst du 5 Ärzte nach einer Diagnose, kriegst du vielleicht 5 unterschiedliche. So kann ich mir auch vorstellen, dass die Kunden natürlich auch alle was ganz anderes jeweils wollen und toll finden würden. Wie habt ihr das dann priorisiert?
Ja, also auf der einen Seite gebe ich dir recht, aber auf der anderen Seite gleichzeitig nicht, denn die Grundprämissen, die wir damals hatten, waren, es muss eine komplett digitale Experience sein. Das heißt, Kundinnen und Kunden wollen nicht mehr analog diese ganzen Prozesse machen müssen, nicht mehr in die Bankfiliale eingehen müssen. Und da war das völlig egal, ob das jetzt eine kleine Holdinggesellschaft ist oder ein größerer Mittelständler. Das war de facto für alle Kundengruppen und Segmente das Gleiche. Das Zweite war eben, dass das Thema Service und Service, also Support, einfach für alle Kunden gleich wichtig ist. Und das Dritte war eben, dass das Produkt nicht nur ein reines Banking-Produkt sein sollte, sondern wirklich eine Plattform, auf der verschiedene Sachen gemacht werden kann, in der ich meine Mitarbeiter einladen kann, in dem ich Karten für die Mitarbeiter ausgeben kann, in dem ich Buchhaltungsintegrationen haben kann. Und deswegen so dieser Plattformgedanke. Da muss man wirklich sagen, das hat für viele, viele Kundengruppen, waren das nämlich immer wieder die gleichen Themen. Anders ausgucken, aber es waren die gleichen Themen. Gleichzeitig aber, und das ist, glaube ich, der Unterschied, gibt es dann ab einer bestimmten Größe von einem Unternehmen oder einer bestimmten Industrie, kommt es dann irgendwann zu Thematiken, wo man sich überlegt, okay, was heißt das zum Beispiel beim Thema Integrationen mit anderen Tools bauen? Für ein Service- und Dienstleistungsunternehmen muss man sich vielleicht mit Zeiterfassungstools anbinden, wohingegen man für ein Handwerkerunternehmen was anderes braucht. Das heißt, beide haben zwar den Need, Integrationen zu haben, aber was das dann für die verschiedenen Kundengruppen bedeutet, kann dann schon mal in der Realität ein bisschen noch anders ausschauen. Und das ist was sich über die Zeit dann austariert haben bei der Product Roadmap.
Mhm. Wie viele Kunden hattet ihr dann über die Zeit gewonnen?
Also ich habe den Weg von 0 Kunden, ich glaube, das war mal, am Ende waren wir über 50.000 Kunden und wir haben Kunden im Monat, die dazugekommen sind. Das hat dann schon Spaß gemacht.
Ja. Welche Tipps hättest du dann jetzt für jemanden, der gerade frisch anfängt, sein Produkt zu bauen? Und da sagst du, okay, achte besonders jetzt auf diese 3, 4 Dinge, um wirklich ein starkes Produkt aufzubauen.
Ich glaube, Thema Nummer 1 ist, was brauchen die Kunden und die Kundinnen? Und welches Problem löst du eigentlich? Weil am Anfang hat man immer zu wenig Kapazität, zu viele Ideen, zu viele Thematiken, die man angehen muss. Das heißt, was ist eigentlich wirklich, wirklich wichtig im Geschäftsmodell und was möchtest du, ja, ich nenne es immer so ein Proven, also was möchtest du beweisen oder was musst du vielleicht auch beweisen, wenn du externes Kapital suchst? Und das kann auf der einen Seite sein Kundenwachstum, auf der anderen Seite kann es sein, das Produkt zu verbessern. Und ich glaube, das kommt auf jedes Unternehmen selbst drauf an und auf welchen Weg man gehen möchte. Also geht man die Venture Capital Finanzierungsroute runter oder macht man Bootstrap Business, dann ist es, glaube ich, auch nochmal sehr unterschiedlich. Aber am Ende des Tages ist es so, sind die Kunden, die du bekommst und die dein Produkt oder deinen Service nutzen, happy mit dem, was du machst? Mhm. Und wenn die Antwort darauf ja ist, bist du auf dem richtigen Weg. Wenn die Antwort ist so lala, dann kann man es noch ganz gut fixen. Wenn die Antwort ist nein, dann bist du auf dem falschen Dampfer. Weil gerade am Anfang musst du ja erstmal beweisen, dass das Problem, was du versuchst zu lösen und die Lösung, die du baust, in die gleiche Richtung gehen.
Wie hast du damals ganz konkret Feedback eingesammelt?
Anrufen, auf Events gehen, E-Mails schreiben, Newsletter, Anfragen machen, aber ich glaube ganz unkonventionell. Und irgendwo hat man dann mal, damals Penta hatte so eine grüne Karte, das heißt, man hat ab und an gerade in Berlin Unternehmen gesehen, die vielleicht jemanden auf einen Kaffee eingeladen haben oder mit der grünen Karte bezahlt haben und dann einfach hingehen und sagen, ha, wir bauen hier dran, gib uns mal Feedback. Das heißt, sehr unkonventionell das Feedback eingeholt und viel Zeit in Videocalls und Telefonaten verbringen mit den Kundinnen und Kunden, um dieses Feedback einfach zu bekommen.
Ja. Was ist denn auch schiefgelaufen beim Bau des Produkts?
Ich glaube, irgendwann kommst du an den Punkt, wo du drüber nachdenkst, wie baust du jetzt aus einer coolen Company, die schnell wächst, eine richtig große Company? Mhm. Und eines der Thematik ist natürlich dann, wie kannst du auch mehrere Produkte gleichzeitig bauen? Das heißt, wie kannst du, wir hatten den Kern gebaut, also das Banking, das Kartenprodukt, das Nutzermanagement. Und dann kommt die Frage, okay, wir sollten eigentlich auch in den Bereich Kredite reingehen. Wir sollten eigentlich auch in den Bereich internationaler Zahlungen reingehen. Wir sollten auch in diesen Bereich reingehen. Und man merkt dann, dass man sehr viele Sachen gleichzeitig machen kann, gerade wenn man dann eine neue Finanzierungsrunde abgeschlossen hat. Das bedeutet aber auch, dass die Organisation, die dich zu diesem Punkt gebracht hat, das waren vielleicht immer 30 Leute, da sind wir sehr, sehr schnell auf 80 Leute gewachsen. Mhm. Und das bedeutet, du musst die, ja, sagen wir mal, die internen Strukturen fundamental verändern. Ich sage immer, es gibt einen magischen Cut bei 20 Mitarbeitern, bei 30 Mitarbeitern, bei 50 und irgendwo zwischen 80 und 100. Da ändert sich komplett die Dynamik in einem Unternehmen, weil man irgendwann, zumindest damals, irgendwann angefangen hat, Managerinnen und Manager einzustellen und sehr, sehr viel Alignment machen musste und man sich angefangen hat, mit sich selber zu beschäftigen. Und weniger Zeit prozentual auf Kundenfeedback oder auf eigentlichen Produktthematiken fokussiert hat. Und ich glaube, das ist eine sehr gefährliche Zeit, weil man kann sich damit zu viel mit sich selber beschäftigen. Und ich glaube, wir hatten das für ein paar Wochen, Monate hatten wir das Thema auch. Und dann haben wir aber relativ schnell gemerkt, dass einfach die Produktvelocity, also die Geschwindigkeit, mit der wir neue Produkte und Verbesserungen an den Kunden bringen, die hat abgenommen. Ah. Und das war für mich so ein Warnsignal zu sagen, so kann es nicht weitergehen. Und dann haben wir relativ schnell intern da auch Sachen verändert, um eben da rauszukommen. Und zu sagen, nur weil wir jetzt mehr Leute haben, dürfte das eigentlich nicht bedeuten, dass wir langsamer sind. Eigentlich wollen wir doch schneller sein. Und da müssen wir dann einige Entscheidungen treffen, wie wir unsere Produkte auch bauen und wie wir als Team zusammenarbeiten. Und das war, glaube ich, so eine Phase, die sehr, sehr spannend war.
Dann an der Stelle natürlich die Rückfrage, was waren das vor allen Dingen für Entscheidungen, gerade zu diesem Thema, wie arbeiten wir jetzt als Team zusammen? Weil das, was du beschrieben hast, erfahren, glaube ich, viele auf dem Weg, ne? Wenn sie mehr Leute einstellen. Es geht plötzlich, nur weil ich doppelt so viele Leute habe, nicht doppelt so schnell oder ich kann doppelt so viel machen, sondern irgendwo plötzlich ist da irgendwie wie Sand im Getriebe und irgendwas hakt. Also was habt ihr konkret dann gemacht?
Ach, das ist ein paar Jährchen her, aber vielleicht, wenn ich mal so durchgehe, eines der Themen, die wir fundamental anders gemacht haben, war das Onboarding von neuen Mitarbeitern. Mhm. Weil man muss sich überlegen, die ersten 30 Mitarbeiter im Unternehmen, die wissen eigentlich komplett, wie alles funktioniert. Die haben eine komplette Überblick über 360 Grad des Unternehmens, aber der 31. Mitarbeiter eben nicht mehr. Das heißt, wenn man dann davon ausgeht, die Person kommt einfach hin, kann sofort in einem Team arbeiten, das funktioniert nicht, sondern da muss es ein richtiges Onboarding geben, Erklärung geben. Man muss die Person richtig ins Team reinführen und ins Produkt. Ja. Und das war, glaube ich, einer der Thematiken, die wir angegangen sind. Und das Zweite, was wir gemerkt haben, ist eben, dass, ich sag mal, mehr Meetings helfen nicht wirklich. Weil man dann natürlich merkt, okay, es gibt jetzt Probleme. Und um die Probleme intern, sagen wir mal, in der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Teams zu verbessern, sagt man, oh, wir müssen alle an den Tisch kommen und miteinander sprechen. Mhm. Und dadurch kommt das nächste Meeting und das nächste Meeting und plötzlich wird ein Kalender, der eigentlich vorher relativ leer war oder den man auf dem wirklichen Produkt verbracht hat, wird dann sehr, sehr schnell zu Alignment-Meetings, Koordination, Abstimmung, Eskalationsthematiken. Und da muss man, glaube ich, sehr, sehr gegensteuern, indem man fundamental nicht versucht, die einzelnen Probleme zu lösen in Meetings, sondern strukturell sich den Prozess anzugucken und zu sagen, wo sind jetzt eigentlich hier die Bruchpunkte? Mhm. Wo funktioniert das Modell eigentlich nicht mehr? Und das Dritte, und das gehört leider auch dazu, ist, es gibt Menschen in Startups gerade, die sind in der Lage, von ganz Anfang bis ganz Ende zu gehen. Und dann gibt es aber auch Leute im Team, die vielleicht sehr, sehr gut sind in dieser ganz Early Phase, in dieser, ja, ich nenne es immer die messy Early Days, und die super stark da sind. Aber wenn dann zu viel Struktur reinkommt und das Unternehmen wächst und plötzlich eine HR-Abteilung da ist, eine Finance-Abteilung da ist, die sich da nicht mehr so wirklich wohlfühlen und da auch dann die Diskussion zu haben, okay, wie könnte eine neue Runde innerhalb des Unternehmens aussehen, aber vielleicht auch außerhalb des Unternehmens, weil es einfach für beide Seiten dann die bessere Situation ist. Das heißt, man muss da sehr viel Zeit investieren in dieses Thema Teamdefinition und Teambild.
Ja. Weil du es ja gerade gesagt hast, es ist schon ein paar Jahre her. Da aber vielleicht auch nochmal so deine Erfahrung auch vom Recruiting her über die Jahre. Hast du, wie war das vielleicht eigentlich damals von der Situation, auch von dem, wie die Leute quasi, was sie mitgebracht haben und was hat sich vielleicht auch über die Jahre geändert? Du hast ja jetzt auch ein neues Unternehmen, was du aufbaust. Also da vielleicht mal so einen Vergleich zu ziehen, das wäre, glaube ich, ganz spannend.
Absolut. Also ich glaube, so am Anfang hat man Generalisten und Generalistinnen eingestellt, also Menschen, die einfach mit dem Elan und mit dem Drive reinkommen, das Produkt und den Service zu verbessern, ohne wirklich sehr stark darauf zu achten, was ist eigentlich die fachliche Expertise. Und das bringt dich bis zu einem bestimmten Punkt, aber dann, wenn es komplexer wird, also nehmen wir zum Beispiel das Kreditprodukt, das wir gelauncht haben, da brauchst du auch wirklich Verständnis von, wie funktionieren Kredite, was bedeutet Risiko, Bewertungen und ähnliches. Das heißt, du kommst irgendwann an den Punkt, wo fachliche Kompetenz ja Einklang finden muss in deine Organisationsstruktur. Und da merkst du eben auch, dass die Art und Weise, wie du so ein Team dann bauen musst, sich auch nochmal stark verändert. Das heißt, du brauchst Leute, die beides können, idealerweise. Das ist aber dann nicht so einfach. Und ich habe gleichzeitig aber auch immer bemerkt, dass das, was wichtiger ist als fachliche Expertise, ist einfach dieser Drive. Also wenn du jemanden hast, der sehr, sehr ordentlich gut ist, aber nicht wirklich diesen Drive hat oder nicht da wirklich Gas geben möchte und das verändern möchte, das funktioniert meistens nicht. Das heißt, da würde ich sagen, im Zweifel lieber jemanden einstellen, der ja mit diesem Hunger, quasi mit diesem Produkthunger in Anführungsstrichen reinkommt, weil die Person kann sich relativ schnell sehr viel beibringen oder kann auch mit externen Beratern zusammenarbeiten. Aber wenn dieses fundamentale Feuer in dir nicht brennt für das Unternehmen oder für die Kunden, das geht meistens nicht gut. Und ich würde sagen, das ist jetzt auch bei uns bei Integral ganz klar wieder der Fall. Wir brauchen Leute, die sind super, super hungrig, die wollen das Produkt verbessern, die wollen hier wirklich den Markt verändern. Und das ist das, was mir im Interviewprozess einfach am allerwichtigsten ist.
Ja, und ist das etwas, was schwerer ist mittlerweile zu finden? In Anbetracht dieser ganzen Diskussion, ne, mit Work-Life und so weiter und jetzt erstmal, was könnt ihr mir eigentlich bieten, was sind eure Benefits? Ist das etwas, was sich verändert hat oder ist das eher etwas, was herbeigeredet wird?
Ich finde, es ist herbeigeredet, ehrlich gesagt, weil ich glaube, so diese Logik, dass nur weil sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Gedanken darüber machen, welche Benefits sie bekommen oder ein bisschen Work-Life-Balance, heißt ja nicht, dass jemand nicht dafür brennt. Also so, du kannst ja einbinden. Ich glaube, was aber definitiv sich verändert hat, ist, dass gerade durch die KI-Welt jetzt unsere Erwartung schon ist, dass einzelne Mitarbeiter deutlich mehr machen können, als sie früher machen konnten. Mhm. Weil früher war es ja ganz klassisch, man hat ein Team auf oder man war eine einzelne Person in einem Team und die Lösung, um das Team oder um weiterzukommen, war, jetzt muss ich nochmal 3 Leute einstellen und dann muss ich wieder ein Teamlead einstellen und plötzlich hast du eine Organisation mit 20 Leuten, die verschiedene Fachbereiche machen. Und ich glaube, da ist jetzt unsere Erwartung schon, durch das ganze AI-Tooling, was inzwischen existiert, zu sagen, hold on a minute, das muss so nicht mehr sein. Vielleicht ja, vielleicht ist es eine Person, die zusätzlich reinkommt, aber wir aspirieren jetzt nicht, dass wir die nächsten 20 Mitarbeiter in diesem Bereich hiren. Und wenn das deine Erwartung ist, einfach nur viele Mitarbeiter zu führen, das passt bei uns einfach nicht. Und da, glaube ich, gibt es schon noch mal ein paar Leute, die diesen Switch jetzt noch machen müssen, in diese KI-Welt und KI in den Arbeiten reinzukommen. Mhm.
Unternehmenssteuerung ist ja gerade in diesen Wachstumsprozessen oder Wachstumssprüngen, die ja dann auch stattfinden, insbesondere auch mit Venture Capital Finanzierung, ein wichtiges Thema. Welche Kennzahlen habt ihr im Blick gehabt und wie haben sich vielleicht auch Kennzahlen verändert über die Zeit? Also quasi welcher Fokus, ne, dass dann auf andere Kennzahlen Wert gelegt wurde?
Also ich glaube, bei uns war es damals das Thema Neukundenwachstum, war, glaube ich, die Key KPI, die wir hatten. Also wie viele Neukunden kamen pro Monat rein? Churn war bei uns ein Thema, deswegen war das auch keine große KPI. Und dann kommt natürlich irgendwann das Thema Umsatz pro Kunde kommt noch mit rein. Und ich glaube dann, wenn du so ein Plattform-Business baust, also wo du verschiedene Produkte auf einer Plattform hast, ist, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige KPI, wie viele verschiedene Produkte nutzt ein Kunde auf deiner Plattform. Also nutzen die Kunden jetzt nur das Banking oder nutzen sie auch das Buchhaltungsvorbereitungsthema, nutzen sie auch die Integrationen, nutzen sie auch das Kreditprodukt, weil je mehr Produkte die nutzen auf deiner Plattform, umso besser ist natürlich die Erfahrung für den Kunden, weil er mehr Value aus dem Produkt rausbekommt. Aber es ist natürlich auch fürs Unternehmen selber sehr, sehr gut, weil wir natürlich an verschiedenen Perspektiven auch monetarisieren können und den Kunden wirklich auf einer Plattform komplett 360 Grad betreuen können. Und so hat sich das im Laufe der Zeit dann ein bisschen gewandelt. Und dann hast du natürlich ab einem bestimmten Punkt und an einer bestimmten Größe auch ganz klassische Finanz-KPI-Zahlen, also Grossmarge, EBITDA. Und hast diese Sachen im Blick. Das gehört auch noch dazu. Aber gerade am Anfang wollte ich sagen, NPS und Neukundenwachstum waren so die maßgeblichen KPIs. Mhm.
Weil das ja lange dann eben auch so ein Thema war, ne? Als immer mehr von den Fintechs, teilweise dann auch schon Neobanken in den Markt gekommen sind, dann erstmal dieses Thema Kunde, ne? Hauptsache jetzt erstmal Kunden akquirieren. Das war ja auch dann gerade bei N26 so ein Riesenthema. Sind viele Kunden, die da ganz, ganz wenig Geld liegen haben. Das heißt, es sind eigentlich keine wertigen Kunden. Wie kriegt man diesen Spagat dann hin?
Also ich würde vorsichtig sein zu sagen, dass das keine wertigen Kunden sind. Für uns war es immer, jeder Kunde ist wertig. Wir haben einfach nur unterschiedliche Bedürfnisse. Aber gleichzeitig muss man auch ganz ehrlich sein, es muss ja irgendwo am Ende des Tages auch Geld verdient werden können, damit eben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bezahlt werden können und die Tech-Entwicklungen auch finanziert werden. Und das kann man natürlich über Venture Capital machen. Aber irgendwann ist die Erwartung natürlich schon da, das muss auch ein Geschäftsmodell sein, was tragfähig ist. Und ich glaube, was wir damals zum Beispiel gemacht hatten, wir hatten den 0-Euro-Tarif am Anfang noch und haben dann irgendwann auf den, ich glaube, 9-Euro-Tarif umgestellt. Das heißt, dass Neukunden, die mindestens 9 Euro zahlen mussten pro Monat, was sich im Nachhinein auch für sehr, sehr richtig herausgestellt hat, eben weil es dazu führt, dass du wirklich auch ein Geschäftsmodell baust, das tragfähig ist und das funktioniert. Und deswegen kann ich da auch immer nur gerade im B2B-Kontext, B2C ist das, glaube ich, ein bisschen anders, aber B2B-Kontext sind Unternehmen schon bereit, für gute Produkte und Services zu zahlen. Und das würde ich auf jeden Fall auch so wieder machen. Mhm.
Diejenigen, die sich vielleicht schon mal auf einen Marathon vorbereitet haben, wissen, dass wenn ein Marathonläufer das Rennen falsch angeht, ne, dann wird es hinten raus super schwer. So, da dann durchzuhalten, ne? nicht sich am Anfang zu stark zu verausgaben. Von daher, und du hast es ja auch beschrieben, du bist von 0 Kunden dann Richtung 50.000 Kunden und dann ja dann auch zum Exit gelaufen, wenn man so möchte, als Marathonläufer. Was sind aus deiner Sicht dann eben jetzt die Erfolgsfaktoren in der Startphase, um eben die Grundlage für diese Wachstumsphase und dann später auch so ein, ja, entweder möglich erfolgreichen Exit oder vielleicht dann eben auch ein weiteres erfolgreiches Wachstum zu legen?
Ich glaube, also es sind zwei Punkte. Ich glaube, es ist kein Marathon, ein Unternehmen so aufzubauen, sondern irgendjemand da draußen hat mal gesagt, es ist ein Marathon voller Sprints. Das heißt, es ist tatsächlich, glaube ich, noch mehr als das, ehrlich gesagt. Und ich glaube, was einfach super wichtig ist, ist, dass man mit sich selber, dass man sich selber auch weiterentwickelt. Ich glaube, wenn man so ganz am Anfang schaut, wie wir gearbeitet haben als Team, aber auch wie ich alleine gearbeitet habe, im Vergleich zu dem, was wir dann bei 200 Mitarbeitern, wie ich persönlich dann auch mich weiterentwickelt habe und wie viel Zeit darauf verbracht habe, zu verstehen, was bedeutet das jetzt, eine größere Organisation zu leiten, anstatt nur ein, zwei Leute. Das muss so ein konstantes Thema sein. Das ist, da gibt es auch ehrlich gesagt keine Blaupause draußen, weil meiner Meinung nach ist jeder Mensch anders. Das heißt, man kann viele Bücher lesen, man kann mit vielen Leuten sprechen, aber am Ende muss man irgendwann auch so rausfinden, was treibt einen selber an und wie möchte man diesen Weg selber mitgehen. Und wie gesagt, es gibt auch Leute, die vielleicht nur die Early-Stage-Phase richtig gut finden. Ich fand eben diese mentale Herausforderung, dass sich nicht nur das Unternehmen gefühlt alle 6 Monate verändert, sondern man sich selber auch alle 6 Monate verändern muss. Das fand ich immer sehr, sehr spannend. Sicherlich auch einige Fehler dabei gemacht, ganz klar. Aber das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und dann in der Leadership, also in der Führungsverantwortung, ist es, glaube ich, auch noch wichtig, dafür zu sorgen, dass das Team um dich herum auch diesen Weg geht und sich konstant weiterentwickelt. Das sind, glaube ich, so die Kernprämissen. Und gleichzeitig, es muss einfach Spaß machen. Also wenn dir jetzt keinen Spaß macht, was du machst auf diesem Weg, dann ist es, glaube ich, verdammt zäh. Weil wenn alles nach oben geht und alles super läuft, spürst du das nicht. Mhm. Aber dann, wenn es mal wirklich runtergeht oder wenn Probleme anfangen zu kommen und du dann einfach keinen Spaß an der, grundsätzlich keinen Spaß in dem hast, was du machst, dann wird es verdammt schwer. Mhm.
Wie habt ihr über die Zeit und auch gerade diese Sprünge, ne, die ja auch als Risikosprünge bezeichnet hast, ne, 20, 30, 50, 80 Mitarbeiter, da das Thema Kultur gehandelt, beziehungsweise so hinbekommen, dass auch alle an einem Strang gezogen haben?
Ich glaube, Kultur ist das, was jeder einzelne Mitarbeiter ist. Quasi wenn du die Bürotür aufmachst, ist, was denkst du? Das ist, glaube ich, für mich immer so ein bisschen die Definition von Kultur. Also gehen die Leute gerne zur Arbeit, lösen wir die richtigen Probleme. Und für mich ist Kultur weniger, machen wir jetzt jede Woche Donnerstag Teamdrinks. Das ist ein Teil von Kultur. Aber ich glaube, der viel wichtigere Teil von Kultur ist, was sind die Werte, für die du als Organisation stehst? Wo möchtest du hin als Organisation und welche Entscheidungen triffst du basierend auf Werten? Und das ist nicht einfach, gerade wenn man sich dann versucht, man muss viele Entscheidungen treffen, aber ich glaube, so wenn man diesen Wertekompass einmal in der Organisation festgelegt hat, dann ist das super, super hilfreich. Und darauf basierend zu optimieren und alles drumherum ist in Anführungsstrichen wichtig, aber es ist nicht der Kern des Ganzen, sondern der Kern ist, irgendwann zu definieren, was möchte ich eigentlich für eine Organisation bauen, sowohl wertetechnisch, produkttechnisch, aber insbesondere auf dem Thema People and Culture. Und wie schafft man es auch, verschiedene Mitarbeiter und Mitarbeiterprofile auf diesem Weg mitzunehmen? Das heißt, Kommunikation, sind es vielleicht Team-Events für das eine Team wichtiger als für das andere Team? Vielleicht ist es für das andere Team auch wichtiger, Zugang zu guten Speakern zu haben auf irgendwelchen Events, um sich technisch zum Beispiel fortzubilden. Ich glaube, da gibt es nicht diese One-Size-Fits-All-Lösung. Das finde ich immer schade, wenn man das so versucht. Aber im Kern ist es, hat man Leute an Bord, die im Großen und Ganzen die gleichen Werte in sich tragen oder in die gleichen Werte glauben. Und wenn das der Fall ist, dann, glaube ich, hast du die besten Chancen, dass die Culture skalieren kann.
Mhm. Es ist, glaube ich, ein super spannendes und wichtiges Thema, ne? Dass im Prinzip Entscheidungen wertebasiert getroffen werden können. Das heißt, du hast da so einen Kompass, so Leitplanken, weil du kannst ja nicht auch als Führungskraft weder bei jeder Entscheidung in Anführungsstrichen das Händchen halten oder eben auch zur Verfügung stehen, sondern möchtest ja dein Team in die Lage versetzen, im Prinzip Entscheidungen aufgrund von bestimmten Parametern zu treffen. Hast du da vielleicht ein Beispiel von einem konkreten Wert, den ihr damals gehabt habt, wo du sagen würdest, das ist auch super wichtig, weil das hilft dann so und so zu entscheiden?
Ich habe so ein klassisches Beispiel, das wird das Thema Integrität, gerade in der Finanzdienstleistungswelt extrem wichtig. Mhm. Und es gab dann natürlich schon auch so Diskussionen, ja, wir könnten den Button jetzt dort und dort hin pushen, dann wird es nochmal mehr in Anführungsstrichen Sign-ups dazu geben. Aber das war nicht ganz das, oder quasi Sign-ups waren es nicht, sondern quasi Produktklicks bringen. Mhm. Aber das ist das wirklich, was der Kunde benötigt. Oder versuchen wir da gerade den Kunden irgendwie einen Weg runter zu pushen, um irgendwas zu verkaufen, was eigentlich vielleicht nicht so ganz notwendig ist. Und ich glaube, da waren wir sehr, sehr konsequent, dass wir gesagt haben, so Dark Patterns, wie man sie nennt, irgendwie in der UX-Design, haben wir die nicht eingebaut, weil da auch jeder einfach gemerkt hat, wenn wir diesen Weg runtergehen, ist es sehr, sehr schwer, das Vertrauen auch wieder zurückzubekommen. Ja. Und da, weil das war für mich, ehrlich gesagt, immer sehr, sehr klar, da verhandeln wir nicht, sondern wir bauen ein Produkt, was die Kunden brauchen und nicht irgendwelche Dark Patterns, wo wir was versuchen. Das war mir immer persönlich sehr, sehr wichtig.
Mhm. Spiegelt ja auch das Thema, ne? Finanzdienstleistung, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Auch nicht unbedingt von allen, auch nicht von allen Großbanken entsprechend umgesetzt, aber da wirklich sehr integer unterwegs zu sein und im Sinne des Kunden sollte man ja grundsätzlich immer machen, aber ist gar nicht so einfach, gerade bei solchen Entscheidungen, ne, wo man dann sagen kann, ja, das könnte uns aber ein bisschen noch hier Produkt-Sales oder Conversion oder was auch immer bringen, aber hilft das mittel- und langfristig wirklich weiter? Du hast schon in Ansätzen so ein bisschen beschrieben, wie sich auch deine Rolle und auch dein Tag ganz praktisch verändert hat über diese Zeit und auch das verknüpft nochmal mit diesem Thema, sich selber weiterzuentwickeln mit dem Wachstum des Unternehmens. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen drauf eingehen, wie das konkret für dich verlaufen ist. Was waren so die größten Veränderungen und wie konntest du die angehen?
Also ich glaube, so, du kommst irgendwann in den Punkt, wo du ein Team aufbaust. Am Anfang bist du Einzelkämpfer, vielleicht hast du ein paar Mitstreiterinnen und Mitstreiter um dich herum, aber diese ganz klassische Teamstruktur gibt es nicht wirklich, sondern jeder macht das, was einfach benötigt wird oder was notwendig ist. Mhm. Und dann bist du plötzlich 30, 40, 50 Leute und merkst eben, okay, das Produktteam weiß vielleicht nicht mehr jetzt genau, was im Operations-Team funktioniert oder passiert oder was auf der Marketing-Seite passiert, aber Marketing plant schon mit einer Produkterneuerung, die aber gar nicht mehr auf der Roadmap ist. Und das heißt, du hast so diese Thematiken, die dann plötzlich kommen und realisierst dann, okay, es ist jetzt Zeit für A, eine Unternehmenssteuerung, also wie du dafür sorgen kannst, dass alle in die richtige Richtung arbeiten und zweitens aber auch, wie die Kommunikation intern funktioniert. Das war mir immer wichtig, konstant in Kommunikation zu sein und auch über verschiedene Formate hinweg. Irgendwer hat es mir gesagt, ich glaube, es braucht 7-mal die gleiche Nachricht, bis jeder die verstanden hat und da ist was dran. Also so, man denkt sich dann immer selber, ja komm, das hat doch jetzt jeder verstanden. Die ehrliche Antwort ist nein, mhm. Weil man sich immer überlegen muss, die verschiedenen Leute kommen aus verschiedenen Blickwinkeln und haben einen verschiedenen Stand an Informationen und müssen erstmal auf den gleichen Stand gebracht werden, um dann die Nachricht so zu verstehen, wie sie eigentlich gedacht ist. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Thema gewesen. Das heißt, diese Teamstruktur aufbauen, Kommunikationsstruktur aufbauen und gleichzeitig aber sich auch zu überlegen, okay, am Anfang ist mein Team sehr, sehr eng und total freundschaftlich unterwegs, aber irgendwann muss man auch zur Führungsposition quasi sich weiterentwickeln. Das heißt auch gegebenenfalls harte Entscheidungen treffen, wenn es das Team angeht. Und da dann auch irgendwann es zu schaffen, nicht nur der Best Buddy zu sein, sondern wirklich eine Führungsperson zu werden und ein Team aufzubauen, das man fachlich und disziplinarisch auch führen kann. Das war, glaube ich, dann so der nächste große Entwicklungsschritt nach vorne.
Und was hat dir da geholfen?
Das, was mir ehrlich gesagt geholfen hat, ist, ich glaube, da ist auch wieder jeder anders. Ich hatte jetzt auch keinen Coach oder ähnliches, aber ich würde es mal sagen, einen Mentor, den ich kennengelernt habe, der mir einfach aus seiner Praxis erzählt hat, was er auf diesem Weg gelernt hat, ein gutes Stück älter als ich. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, weil die Person hat überhaupt keine Ahnung von den Problemen, die wir intern hatten oder die Challenges, die ich versucht habe zu lösen, sondern hat einmal mal so ganz klar erzählt, was so der Weg war, was so die Learnings auf dem Weg waren. Und das hat mir immer, dieser Austausch hat mir immer sehr, sehr Spaß gemacht. Und da habe ich auch viel gelernt und dann auch viel versucht zu verändern. Weil ein paar Sachen kann man sofort mitnehmen und sofort verändern und gucken, ob sie funktionieren. Ein paar Sachen muss man länger arbeiten. Aber das war für mich schon ein Kernelement, das mir, glaube ich, geholfen hat, weiterzukommen. Mhm.
Kannst du uns eine Challenge mal präsentieren vielleicht? Mitnehmen auf dieses, was da genau das Problem war und wie du es dann gelöst hast? Ich glaube, das wäre ganz spannend.
Also ich glaube, wir hatten am Ende eine Situation, vielleicht haben wir auf das Produkt-Roadmap und Produkt-Priorisierungsthema zurückzukommen, in der wir einfach zu viele Sachen gleichzeitig gemacht haben und zu viele Leute gleichzeitig eingestellt haben, die dann logischerweise versuchen, ihren Job zu machen. Aber irgendwann kam dieser Moment, wo man gemerkt hat, okay, wir arbeiten hier an zu vielen Sachen gleichzeitig, die Priorisierung stimmt nicht mehr wirklich und gefühlt kommen wir nicht weiter voran. Und da war einfach das harte Learning zu sagen, anstatt da jetzt rumzudoktern und versuchen, das zu verbessern, jeden Tag ein bisschen prozentual und jede Woche wird's besser, ganz klar zu sagen, das eine Team kann so nicht weitermachen, muss komplett reallokiert werden und das Produkt muss gestrichen werden, weil ansonsten verzetteln wir uns. Und ich glaube, das ist eine Entscheidung gewesen, die ich ganz am Anfang meiner Karriere so, glaube ich, nicht getroffen hätte, sondern ich hätte dann versucht, vielleicht das zu verbessern und immer ein bisschen besser zu werden. Aber so die Absprungbasis war nicht groß genug. Das heißt, diese inkrementellen Verbesserungen wären nicht gut genug oder nicht schnell genug gewesen. Und da einfach den Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, das haben wir uns anders vorgestellt, aber leider ist es so, wie es ist und deswegen müssen wir das Produkt stoppen. Das war, glaube ich, die richtige Entscheidung.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Dann lass uns noch kurz ein bisschen auf die Vergangenheit schauen, bevor wir dann auf die Zukunft blicken. Wenn du so über die Zeit nachdenkst, deine größten Fehler oder die Dinge, aus denen du dann am meisten gelernt hast, so könnten wir es ja dann reframen. Aber wo würdest du sagen, Mensch, das habe ich einfach falsch gemacht?
Ich glaube, der größte Fehler ist, wenn im Interviewprozess von einem Kandidaten oder von einer Kandidatin der Kopf Ja sagt, aber der Bauch Nein sagt, dann muss das ein ganz klares Nein sein. Weil man redet sich dann irgendwie schön und sagt, ja, das könnte ja funktionieren und das wird schon klappen und ich muss mich immer nur ein bisschen mehr damit beschäftigen. Aber der Bauch hat da schon meistens recht. Das ist jetzt auch nicht hochwissenschaftlich, aber ich glaube, das ist sowas, wo ich einfach gemerkt habe, it always comes back to you. Und das würde ich sagen, ist einer der großen, großen Learnings, die ich hatte. Der zweite, das ist jetzt nochmal der gleiche Punkt, aber hart priorisieren und wirklich ganz klar sein, was ist jetzt wichtig und was ist nicht wichtig. Und ich glaube, das dritte ist, nicht auf dem Weg dorthin den Kundenkontakt zu verlieren. Das war so dieses wichtige Thema, was dann so, aber alles so, das macht man ja nicht absichtlich. Man wacht ja nicht eines Morgens auf und sagt, ich möchte jetzt mit weniger Kunden sprechen. Das ist ja totaler Schwachsinn. Aber es passiert einfach. Der Kalender wird voller, du bist mit ganz vielen anderen Diskussionen. Ja. Und irgendwann hast du ein Wochenende, gehst mal vielleicht ein bisschen spazieren und realisierst so, boah, verbringe ich meine Zeit eigentlich auf den richtigen Themen? Und da war die Antwort ganz klar nein. Das würde ich sagen, hat man dann noch gespürt, einfach in der Produktentwicklung. Weil das war dann nicht nur für mich der Fall, sondern auch für das gesamte Team. Und da muss man aktiv gegen steuern, weil das wäre sonst nicht gut gegangen.
Ja, das ergibt auch schon so ein paar Punkte wahrscheinlich der nächsten Frage. Was würdest du dir halt rückblickend, also auch vielleicht deinem jüngeren Ich, mit auf den Weg geben, aus heutiger Perspektive?
Ich glaube, also tatsächlich ergibt sich das so ein bisschen aus der Vorantwort. Aber es ist wirklich das zu priorisieren, gerade in der Anfangsphase mit Menschen zusammenzuarbeiten, die diesen internen Drive, dieses Feuer haben für das Thema, für das sie brennen, das ist definitiv Thema Nummer eins. Das zweite ist, glaube ich, ganz klar zu wissen, was ist eigentlich das große ganze Ziel? Also was ist so das Endbild von der Company, die jemand eigentlich bauen möchte? Und auch nicht müde werden, das zu kommunizieren. Weil ich glaube, es ist irgendwann sehr, sehr einfach, sich in Sprints und Woche zu Woche zu verlieren, aber eigentlich irgendwann zu vergessen, was ist eigentlich so das Endzielbild, das man wirklich im Kopf hat und wie kommen wir dorthin? Und ich glaube, so das dritte ist, man darf sich selber auf dem Weg auch nicht ausbrennen, sondern man muss sich auch selber die Zeit nehmen können und nehmen müssen, um an sich selber zu arbeiten, aber auch einfach mal ein Wochenende oder vielleicht mal eine Woche in Urlaub zu gehen, ist absolut kein Problem. Ich weiß, das klingt, da draußen gibt es immer Gegengeschichten, aber ich glaube, das macht schon Sinn, auch mal ein bisschen Abstand zu gewinnen zur Arbeit und mit einem anderen Blick drauf zu schauen.
Ja, dann lass uns jetzt auf das Thema, was du gerade angesprochen hast, der zweite Punkt, ist, glaube ich, auch super wichtig. Ne? Wo soll die Reise eigentlich hingehen und auf das auch für alle mal aufzuzeigen, auch regelmäßig. Ne? So wie du vorhin auch gesagt hast, 7-mal das Thema, es schadet nichts, weil es kommen ja auch andauernd neue Leute dazu. Insofern ist das gar nicht schlimm, das immer wieder zu wiederholen. So, bei euch ging ja dann die Reise zu einem Exit oder ist an einem Exit gelandet. Wie ist das passiert?
Also die klassische Geschichte war, dass ich mich mit Alex Pro, also dem Gründer von Konto, zusammengesetzt habe und wir de facto relativ schnell realisiert haben, wir bauen ein sehr ähnliches Produkt für eine sehr ähnliche Zielgruppe und suchen die gleichen Leute da draußen, die für uns arbeiten wollen oder mit uns arbeiten wollen. Und da haben wir einfach gemerkt, macht es nicht Sinn, das zusammen zu tun, anstatt gegeneinander zu tun. Und die Prämisse, und das war auch so die Grundphilosophie der Integration dann von Vendor-in-Konto, war 1+1 kann 3 ergeben in diesem Fall. Und 2-3 Jahre später ist das genau auch eingetroffen. Also das war, glaube ich, die beste Entscheidung, die wir getroffen haben. Aber das war für uns natürlich schon ein einschneidender Moment, weil wir gesagt haben, okay, jetzt ist die Reise geht weiter als Teil von Konto. Aber ich habe sie auch ehrlich gesagt bis heute kein einziges Mal bereut. Das war die absolut richtige Entscheidung. Sowohl für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter meiner Meinung nach, für Kunden, für einen Partner und auch für mich selber, war das definitiv die richtige Entscheidung.
Natürlich ist es ein weiter Weg, bis man als Gründer gegebenenfalls Exit-Gespräche führt. Aber so die wichtigsten Tipps aus Sicht eines, ne, desjenigen, der ja auch verkaufen möchte dann im Endeffekt, was würdest du mitgeben, damit man da natürlich auch eine möglichst gute Verhandlungslösung für sich erzielt? Worauf ist besonders wichtig zu achten?
Ich glaube, der erste Punkt ist so ein bisschen, aus welcher Position verhandelst du heraus? Verhandelst du aus einer Position der Schwäche oder der Stärke heraus? Das heißt, in welcher Situation befindest du dich? Und ich glaube, das entscheidet dann so ein bisschen auch darüber, welchen Weg du gehst und wie stark du auch bei bestimmten Sachen pokern kannst. Ich glaube, das kommt auf jedes Unternehmen selbst an. Der zweite Punkt, der finde ich sehr wichtig ist, ist, das ganze Team muss da hinten dran stehen. Weil in so einem Gespräch irgendwann führst du nicht nur die Gespräche alleine, sondern es gibt mehrere Leute, die untereinander diese Gespräche führen. Und da muss die Botschaft immer die gleiche sein, weil dadurch sorgst du eben dafür, dass keiner so zwischen dein Team und dich kommen kann und du mit einer Meinung sprichst und nicht mit verschiedenen Meinungen. Und dementsprechend kannst du dich dann auch zeitlich sehr, sehr stark darauf fokussieren, was die Sachen zu verhandeln. Mhm. Und ich glaube, das dritte Thema, was wichtig ist, man muss schon bei diesen rechtlichen und finanziellen Fragen schon sattelfest sein. Also das ist dann schon ein großes Thema, was man sich anschauen muss. Und da die richtigen Berater an Bord zu bekommen, wenn man es nicht selber kann, ist verdammt wichtig. Und Leute, die auch verstehen, was willst du eigentlich? Mhm. Also ich glaube, das ist immer sehr, sehr wichtig als letzter Punkt bei so einer Verhandlung. So, wie sieht eigentlich dein Best-Case-Szenario aus und was sind so die roten Linien, die nicht überschritten werden kann? Und wenn du die erst rausfindest, während du verhandelst, nicht so gut. Sondern die müssen eigentlich von Anfang an feststehen. Und die werden auch nicht von heute auf morgen feststehen, aber sich da Zeit zu nehmen und wirklich zu definieren, was will man eigentlich? Und wo ist man bereit zu verhandeln und wo ist man nicht bereit zu verhandeln, ist verdammt wichtig.
Du hast ja gesagt, so ein Stück weit, ne, es kommt dann im Prinzip, also du verhandelst ja dann nicht alleine oder selbst das Management-Team verhandelt nicht alleine, sondern im Endeffekt kommen dann auch Schlüsselmitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus anderen Teams dazu, wenn es dann auch darum geht, wirklich mal tief reinzugucken in das Produkt. Wie bereitet man das aber dann gut vor, sodass dann da natürlich ist ja auch dann eine gewisse Überraschung, jetzt werden wir verkauft. Was ist dann eigentlich vielleicht mit meinem Job in Zukunft? Wie geht man das gut an?
Ich glaube, man muss dafür sorgen, dass das jetzt kein Lauffeuer wird, das sich durch die Organisation verbreitet. Aber weil viele von solchen Deals werden auch besprochen und am Ende passieren sie dann gar nicht. Mhm. Das heißt, du darfst nicht dafür sorgen, dass die ganze Organisation damit busy ist und nichts anderes mehr im Kopf hat. Das heißt, einen ganz kleinen, engen Kreis zu haben, mit dem man immer auch vertrauen kann. Und dafür sicherzustellen, dass man den Leuten auch erklärt, wohin die Reise gehen soll. Bei uns war das natürlich relativ einfach, weil viele der Schlüsselpositionen von Penta dann auch im Konto, ehemalige Penta-Leute Schlüsselpositionen bei Konto auch bekommen haben. Und das war für uns auch sehr, sehr wichtig, dass eben das Team übernommen wird und dass wir das Team gut positionieren. Und das war auch für die Konto-Seite total, das war ja ein großer Teil des Ganzen, war ja eben unsere Expertise auch reinzuholen. Mhm. Und deswegen ist uns das nicht schwer gefallen, weil wir gute Leute bei uns hatten, denen wir allen vertraut haben. Der Kreis muss eng bleiben. Und das ist auch bis knapp vor Announcement auch geblieben. Das halte ich auch für richtig. Aber du kannst mit den Leuten, glaube ich, sehr, sehr offen und ehrlich auch sprechen, dass das jetzt ein Projekt ist, was ansteht, dass das geheim sein soll und dass es vielleicht auch scheitern wird. Mhm. Und dass es auch ein paar Fragen gibt, die man heute noch nicht beantworten kann und vielleicht erst in ein paar Wochen bearbeiten kann. Aber im Rückblick, wenn ich jetzt so ein paar Jährchen zurückblicke, bin ich da auch mega stolz, wie das Team damals damit umgegangen ist. Mhm.
Irgendwann wird ja dann aber schon der Schleier gelüftet und alle wissen es. Da kann ich mir auch vorstellen, kann das durchaus vielleicht für den einen oder anderen demotivierend sein, im Hinblick auf, Mensch, wir wollten doch jetzt was aufbauen, jetzt werden wir übernommen. Unsicherheit kann aufkommen, was passiert jetzt mit mir? Oder natürlich auch für den einen oder anderen Motivation und hey, super, größere Organisation, ich habe bessere Karrierewege, mehr Chancen. Wie kriegt man das kommunikativ ganz gut begleitet hin?
Und ich glaube, das ist manchmal so ein bisschen die Frage ist ein bisschen deutsch, muss ich sagen. Bei den USA ist es so ein bisschen, das sind da Momente, die zelebriert werden, gerade wenn es aus einer Position der Stärke rauskommt und gerade wenn es so offensichtlich Sinn macht, wie es bei uns Sinn gemacht hat. Mhm. Das heißt, wir waren da sehr motiviert und ich stand auch persönlich hinter diesem Deal und stehe es immer noch. Und das habe ich auch ins Team wirklich reinkommuniziert und das war für den Rest des Teams damals auch der Fall. Das heißt, für uns war das ganz klar so, das ist das Richtige, was wir hier machen können. Aber auch da gilt natürlich wieder viel kommunizieren. Weil wenn man das Ganze dann announced in einem großen Townhall-Meeting, wie wir es gemacht haben, muss man sich überlegen, das kommt für viele Leute komplett überraschend. Und die haben viele Fragen in ihrem Kopf und ganz klassisch auf Sicherheitsfragen. Also im Sinne von mein Job, meine Karriere, mein Titel, wer ist mein neuer Chef oder meine neue Chefin. Das heißt, diese Fragen kommen ja sofort auf. Und da muss man sehr, sehr schnell sein, die zu beantworten. Weil ich glaube, erst wenn man die beantwortet hat, ist jeder bereit, auch die anderen Fragen und das Große und Ganze mitzudenken. Das ganz, ganz früh dabei zu haben, ist sehr, sehr wichtig. Und gleichzeitig, was wir halt auch gemerkt haben, ist, es ist verdammt viel Vorbereitung in die Kommunikation gegangen. Das heißt, wir hatten dann auch so ein internes Portal auf Notion, wo wir, der Alex und ich hatten Videos gemacht, wo wir das nochmal erklärt haben, wo wir uns zusammengesetzt haben. Wir haben uns relativ schnell getroffen. Es gab eine gemeinsame Weihnachtsfeier ein paar Monate später. Also sehr, sehr viel in diese Kommunikation und Zusammenarbeit zu packen und weniger Barrieren aufzubauen und auch persönlich da einfach voranzugehen, indem man als gutes Beispiel halt auch Thema nach vorne bringt. Das waren, glaube ich, so die Kern-Lessons.
Und das heißt, so in deinem Rückblick ging es dann relativ reibungslos rüber? Habt ihr auf der anderen Seite auch ein paar Schlüsselmitarbeiter verloren? Weil natürlich vielleicht auch die Konkurrenz gesagt, oh, das ist ja super, da könnten wir jetzt vielleicht auch ein bisschen fischen gehen. Wie würdest du diese Transformation beschreiben?
Also ich glaube, es gab zwei Momente, in denen man einfach dann angefangen hat, das zu announcen. Da ist dann auch keiner gegangen oder ähnliches, sondern die Leute waren sehr, sehr excited auf das, was kommt. Und ein sehr, sehr großer Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist auch lange Zeit geblieben, ist teilweise immer noch auf der Konto, weil es einfach ein gutes Unternehmen ist. Und dann gab es auch natürlich klar Einzelfälle, die gesagt haben, boah, ich wollte eigentlich bei Penta sein, weil es so ein kleineres Setup war, ein Konto war ein bisschen größer, das ist vielleicht nicht mehr das Richtige für mich. Oder ich die arbeite jetzt hier ein bisschen anders, das ist nicht das Richtige. Die gab es auch. Aber im Großen und Ganzen muss man wirklich sagen, wenn ich da zurückblicke, das hat echt gut funktioniert. Klar, da gab es Herausforderungen und da hat man auch manchmal vielleicht was zu wenig kommuniziert oder man hat was kommuniziert, was falsch aufgefasst wurde. Die Momente gab es auch, aber im Großen und Ganzen, so mit dem großen Rückblick, den man jetzt irgendwie hat, das hat schon sehr, sehr gut funktioniert. Und insbesondere auch für die Kunden, also die Kundenmigration sozusagen von Penta zu Konto hat auch funktioniert. Die Produktpalette wurde schneller ausgebaut. Also ich muss wirklich sagen, dieses 1+1=3, das ist hier tatsächlich eingetroffen.
Gut. Ja, dann lass uns jetzt auch ein bisschen auf dich noch persönlich schauen und auch schauen, wo bei dir die Reise hingeht. Aber erstmal noch verbunden mit der Frage, du hast ja dann persönlich noch ein bisschen bei Quanto oder Konto weitergemacht, dann aber auch einen neuen Weg eingeschlagen. Warum?
Das war für mich relativ, also ich hatte damals die Möglichkeit, entweder zu bleiben oder zu gehen nach der Penta-Transaktion und ich habe mich aktiv dafür entschieden, zu bleiben, weil für mich die Reise einfach noch nicht vorbei war. Also ich wollte das Team gut rüberbringen, ich wollte die Kunden gut rüberbringen, ich wollte dieses Knowledge und die Erfahrung, die wir aufgebaut haben, rüberbringen, aber gleichzeitig auch Konto und das Team fand ich sehr, sehr gut und habe super gerne mit denen zusammengearbeitet. Und deswegen war es für mich relativ schnell klar, ich möchte bleiben und ich werde bleiben. Und habe dann als Deutschland-Geschäftsführer quasi auf der einen Seite das Thema Post-Merger-Integration, also die Integration der Firmen nach vorne getrieben, aber auch den deutschen Markt für Konto aufgebaut. Und das war eine super spannende Reise. Habe dann auch ein Team weiter noch ausgebaut für den deutschen Markt, Partnerschaften geschlossen. Und danach insgesamt 7 Jahren Penta-Konto zusammen, kann dann für mich irgendwann den Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe jetzt eigentlich das erreicht, was ich erreichen wollte. Ich habe auch ein Team aufgebaut, das sehr, sehr gut autark funktioniert. Konto auf dem deutschen Markt ist bekannt geworden. Und jetzt ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt gekommen, um den nächsten Schritt für mich anzugehen. Und deswegen war das für eine Diskussion, die ich dann mit Alex hatte und auch gesagt habe, so, hey Alex, es ist, glaube ich, langsam Zeit für mich. Lass uns ausfinden, wie wir das am besten machen. Habe auch eine lange Übergabezeit danach noch gemacht, weil ich einfach die Mission, das Produkt, die Leute bei Konto sehr, sehr cool finde. Und auch jetzt immer noch einen guten Austausch und war für mich aber dann einfach irgendwann der richtige Zeitpunkt zu sagen, so, es ist jetzt Zeit für was Neues und habe dann auch erstmal eine Pause gemacht mit meiner Frau und meinem Kind und einfach mal die letzten paar Jahre auch schön reflektiert und verarbeitet.
Wie geht's denn dann jetzt weiter bei dir? Das ist ja gar kein großes Geheimnis. Ich habe es ja am Anfang schon gesagt, du hast ein neues Startup, das auch schon erfolgreich Geld eingesammelt hat. Was ist die Idee dahinter?
Eines der Themen, also die Company nennt sich Integral. Eine der Thematiken, die ich eben gesehen habe, ist, dass gerade kleine und mittelständische Unternehmen, wenn es um das Thema Steuer, Buchhaltung echt noch Probleme haben und dass für viele Unternehmen so Self-Service-Lösungen auch nicht wirklich gut funktionieren, sondern die brauchen eigentlich einen starken Experten oder einen starken Berater an ihrer Seite. Und was wir bei Integral bauen, bauen wir eine All-in-One-Lösung für Thematiken wie Steuern, Buchhaltung und Lohnabrechnung. Weil das einfach Themen sind, die tagtäglich de facto sich die meisten Unternehmen mit beschäftigen, sich aber eigentlich damit nicht beschäftigen wollen. Und ich glaube, in vielen Fällen auch nicht selber machen sollten, weil es einfach ein komplexes Thema ist. Und da wirklich eine digitale Lösung mit einer Servicekomponente an den Markt zu bringen, mit Integral, ist das, was wir gestartet haben Ende 2024 und sind jetzt ein Team von knapp 10 Leuten hier in Berlin und bauen sowohl Produkt als auch Servicekomponente.
Wenn wir bei uns, bei Für Gründer, Webinare zum Thema Buchhaltung und Steuern machen, dann ist ganz häufig so dieses Thema, empfehlt ihr auch Steuerberater? Wo finde ich einen Steuerberater? Und dann ist das Einzige, was wir quasi häufig sagen müssen, es ist momentan ganz schwer, weil die Steuerberater aufgrund A von anderen Themen, also auch aus dem Immobilienbereich, da mit dieser ganzen Grunderwerbsteuer oder was auch immer, wie das Ding heißt, beschäftigt sind, natürlich auch kaum Personal finden, schon die ersten Nachfolgeproblematiken da anstehen. Also es ist unglaublich schwer, dass vor allen Dingen, und da trennt sich dann auch nochmal so ein bisschen das Thema, gerade die am Anfang stehen, also sowohl die Gründer, die kleineren Unternehmen, die haben es dann nochmal schwerer, weil die natürlich auch wesentlich unattraktiver sind für die Steuerberater, weil die Mandate häufig sehr klein sind. Helft ihr da weiter?
Ja, wir arbeiten mit einer Steuerberatungsgesellschaft zusammen, die quasi auf unserer Plattform gemeinsam mit dem Mandanten arbeitet und eben die sogenannten Vorbehaltsaufgaben übernimmt, also die Sachen, die auch nur eine Steuerberatungsgesellschaft erbringen darf. Und ich glaube, das ist einfach ein wichtiger Punkt, der meiner Meinung nach noch viel schlimmer werden wird, wenn man sich die Bevölkerungspyramide anschaut, wenn man sich den Fachkräftemangel anschaut. Das ist, ich habe es woanders eine tickende Zeitbombe genannt, weil wir einfach merken, dass in diesem Markt und in Deutschland und in Europa zwei Sachen passieren. Es gibt nicht mehr genügend Fachkräfte, die in diesen Kanzleien arbeiten können. Und gleichzeitig wird die steuerliche Last, die wir auf die Unternehmen oder die steuerliche Compliance sozusagen, immer schwieriger, ganzen Vorschriften, Regularien da on top zu bleiben. Das heißt, du hast einen klassischen Markt, in dem du ein riesiges quasi Nachfrageüberhang hast und nicht mehr genügend Angebot hast. Und das kann so nicht weitergehen. Das heißt, es braucht neue Geschäftsmodelle und neue Möglichkeiten, Technologien in diesen Markt zu bauen, um das Problem zu helfen, weil gerade die kleineren und mittelständischen Unternehmen, so wie du es gerade gesagt hast, sind die, die drunter leiden werden, wenn die nicht angenommen werden. Und das halte ich für strukturell extrem falsch. Und das darf so nicht passieren. Aber momentan, wenn man sich den Markt anschaut, wird genau das passieren. Mhm. Und wir wollen auch mit Integral dagegen steuern, dass das eben nicht passiert, sondern mit neuen Lösungsansätzen, mit mehr Digitalisierung, mit mehr Innovation in der KI, hier auch skalierbare Lösungen geschaffen werden, um kleinen und mittelständischen Unternehmen eben dabei zu helfen, steuerlich compliant zu sein.
Mhm. Wie sieht dann konkret das Produkt aus? Also wie kann ich mir das jetzt als Gründer vorstellen, wenn ich da zu euch komme?
Stell dir vor, du hast eine gute Übersicht über das, was überhaupt gemacht werden muss. Das heißt Umsatzsteuervoranmeldungen, Jahresabschluss. Also was muss eigentlich überhaupt gemacht werden von mir als Unternehmer? Das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Da die Kommunikation mit dem Steuerberater bzw. mit der Steuerberatungsgesellschaft, das wirklich zu standardisieren und dieses ewige E-Mail-Ping-Pong zu verhindern, wo 1000 Sachen untergehen, Belegaustausch, Bankdatenaustausch, all das auf einer zentralen Plattform, dass du immer mit Integral und der Integralsteuerberatungsgesellschaft als Partner weißt, was musst du eigentlich machen, bis wann musst du es machen, was ist von dir erwartet, was ist noch offen, und dann aber auch gleichzeitig damit das Ökosystem zu schaffen, proaktive Beratung seitens der Steuerberatungsgesellschaft für den Mandanten zu ermöglichen, weil die Daten eben da sind und wenn man ein skalierbares Modell baut, dann eben die Daten noch genutzt werden können, um den Kunden zu sagen, das könnte verbessert werden oder das könnte verbessert werden. Schauen wir mal hier nach. Das ist ein wichtiger Teil des Ganzen.
Das Preisthema ist ja dann auch noch ganz, ganz wichtig, gerade für die anfangen, die ein bisschen kleiner sind. Was kann ich da erwarten?
Das ist eine gute Frage, wenn du drauf schaust, was quasi alles benötigt wird. Also wir zum Beispiel fokussieren uns nur auf UGs und GmbHs. Und man muss das immer als Gesamtpaket schauen, weil eben die Vorbehaltsaufgaben nur durch die Steuerberatungsgesellschaft erbracht werden können. Und die Steuerberatungsgesellschaften basieren auf der Steuerberatervergütungsverordnung. Das heißt, da gibt es eine Verordnung, die eben für alle Gesellschaften in Deutschland stattfindet. Und es kommt immer auf den Einzelfall an. Also wie groß ist das Unternehmen? Welche Bilanzsumme zum Beispiel ist schon da? Wie viel Umsatz ist da? Und was man immer bedenken muss, in den meisten Fällen in der Steuerkanzlei kriegt man einen Preis für die monatliche Buchführung und für die monatliche Lohnabrechnung. Und dann kommt später aber nochmal ein richtiger Batzen für den Jahresabschluss drauf, den viele nicht auf dem Schirm haben und der dann auch nochmal ein paar tausend Euro sein kann oder in den meisten Fällen sein muss. Und man muss das, glaube ich, zusammen betrachten, um wirklich einen guten Preisüberblick zu bekommen.
Wenn du jetzt nochmal zurückblickst quasi auf deine Anfänge als Entrepreneur, waren ja schon relativ früh. Wie empfindest du persönlich das Leben jetzt als Entrepreneur? Wie würdest du das beschreiben? Deine, ja, auch vielleicht auch Gefühle, die da auch mit einer Rolle spielen.
Es macht mir einfach Spaß. Also ich kann mir ehrlich gesagt nichts anderes vorstellen, als das zu tun, weil du eben diese Höhen und Spitzen, die Höhen und Tiefen, die du normalerweise hast, in den meisten Berufen oder in den meisten Fällen sind das Höhen und Tiefen, die du über so ein Jahr hast, du mal ein paar davon. Mhm. Und ich glaube, als Unternehmer das pro Tag ein paar Mal. Das heißt, diese Volatilität deines sozusagen des Gründer- und Unternehmeralltags ist extrem hoch. Und das macht mir sehr, sehr viel Spaß, weil du in verschiedenen Themen arbeiten kannst und weil du verschiedene Probleme jeden Tag auch lösen kannst. Das heißt, du siehst direkt, hast du einen Impact auf deine Arbeit. Es ist gleichzeitig natürlich auch herausfordernd. Jetzt als Familienvater ist es natürlich auch, wie verbringst du deine persönliche Zeit? Möchtest du natürlich auch Zeit zu Hause verbringen? Das heißt, das ist immer, glaube ich, eine Herausforderung, wie du das richtig angehst. Und ich glaube, muss auch jede Familie für sich selber entscheiden, wie sie das machen möchten. Und der dritte Teil ist, ich glaube, wir leben jetzt in einer sehr, sehr interessanten Zeit, wo eben mit KI viel passiert. Viel Hype auch dabei ist, ehrlich gesagt. Aber man merkt schon, dass so einige Sachen, wo man früher ein Team von 5 Leuten gebraucht hat, jetzt mit einer Person passieren kann, das ist schon spannend. Und das ist natürlich für so ein Unternehmen, gibt es ja eine ganz andere Geschwindigkeit. Und jetzt auch nochmal diesen Ritt mitzumachen, ist sehr, sehr interessant für mich.
Hast du Routinen, um jetzt auch das Thema, ne, du hast ja angesprochen, Familie, aber auch, ne, du hast vorhin gesagt, man darf auch über die Zeit nicht ausbrennen, sich da nicht, trotz der Tatsache, dass es ein Marathon mit vielen Sprints ist, auch mal zu reflektieren. Hast du da Routinen?
Ja, also Kalenderhygiene ist super wichtig. Das heißt, da ist bei mir Sport geblockt, da ist Zeit mit Familie geblockt. Da sind manche Abende, in denen ich auch früher nach Hause gehe. Also da muss man, glaube ich, wirklich sehr konsequent sein und das auch nicht so zur Verhandlung stellen, sondern wirklich sagen, das ist das, was ich brauche, um ja persönlich glücklich zu sein, damit das Ganze funktioniert. Und das ist mir sehr, sehr wichtig und ohne den wird es auch ehrlich gesagt nicht klar.
Ja. Lukas, vielen Dank für deine Rückblicke, Einblicke und Ausblicke. Wenn du jetzt zum Schluss nochmal so deinen Tipp für angehende Gründer zusammenfassen würdest oder deinen Appell, dein Fazit, dein Impuls, je nachdem, was würdest du mitgeben wollen?
Ich glaube, die ehrliche Antwort ist einfach machen. Also wirklich einfach es probieren und umzusetzen. Weil die meisten Probleme, die man sich anschaut oder Herausforderungen, die sind in dem Moment, schauen sie groß aus. Aber sie sind eigentlich alle immer lösbar. Es gibt sehr wenige Herausforderungen, die nicht lösbar sind. Das heißt, es ist alles irgendwie machbar. Und ich glaube, die einzige Art und Weise, das kann man überdenken, man kann es überanalysieren, aber manchmal ist es auch einfach machen. Einfach wirklich da reingehen, sich des Themas aneignen und lösen. Weil nur so, glaube ich, kann man wirklich eine erfolgreiche Firma bauen. Wenn man wirklich jede Herausforderung nimmt, angeht, analysiert und dann löst, so kommt man weiter.
Lukas, vielen Dank und viel Erfolg mit Integral.
Danke dir, René.
So, danke auch euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen von den Tipps von Lukas, wie man aus einem kleinen Unternehmen ein großes macht, wie man auch erfolgreich durch den Exit geht und wie man vor allen Dingen als Unternehmer, Unternehmerin trotzdem auch die Balance und die Kraft behält, um weiterzumachen und wirkliche Probleme lösen kann. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da. Wenn ihr Themenwünsche habt, schreibt uns gerne an podcast@für-gründer.de. Und ansonsten sage ich bis nächste Woche und viel Erfolg euch.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.